Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts und heute machen wir einen Fahrwerk-Talk. Und zwar habe ich dazu André Schmidt, unseren Ressort- und Redaktionsleiter, eingeladen. Hallo André.
Ja, hallo.
Und wie der Name schon sagt, Fahrwerke, darum soll es heute gehen. Und erstmal die Einleitungsfrage, was ist überhaupt das Fahrwerk?
Ich glaube, das ist gar nicht so richtig definiert. Wir bezeichnen jetzt als Mountainbike-Magazin, also wenn wir darüber schreiben, eigentlich die Federung, also die Federgabel und, wenn wir von einem Fully sprechen, halt den Hinterbau, also die Hinterradfederung. Also eigentlich Vorder- und Hinterradfederung. Das bezeichnen wir als Fahrwerk. Manche nehmen noch den ganzen Rahmen dazu, aber am Ende ist es natürlich auch Rahmen und Federgabel, weil mit einer Federgabel allein in der Hand kann man halt auch nicht fahren.
Genau. Und die Antwort von einem Diplom-Ingenieur wäre wahrscheinlich eine andere gewesen. Dementsprechend merkt ihr schon, wir wollen heute das möglichst verständlich halten. Wir sind selbst beide keine Fahrwerksexperten im Sinne, dass wir was studiert haben, Kinematik oder ähnliches. Wir möchten es möglichst allgemein verständlich halten und bitte verzeiht uns auch, wenn wir den einen oder anderen vielleicht nicht Fehler, aber die ein oder andere ausdruckstechnische Ungenauigkeit vielleicht drin haben. Das soll hier einfach der Erläuterung dienen, damit ihr wisst, worum es beim Mountainbike am Fahrwerk so geht. Also wir haben eine Gabel und den Hinterbau. Womit fangen wir an?
Aber wir können ja mal so ein bisschen in die Historie gehen oder vielleicht auch nochmal einen Satz dazu. Das ganze Thema Fahrwerk ist natürlich unglaublich komplex. Also wir könnten da vermutlich bis so in einer Woche ungefähr durchsprechen. Und wenn wir jetzt noch ein paar Experten dabei hätten, also
dann würden wir gar nicht fertig werden.
Jetzt wirklich Hinterbauten entwickeln. Ja, also ich würde mal schon sagen, den Rest des Jahres bräuchten wir dann. deswegen ganz so tief wollen wir nicht gehen. Aber wir können ja wirklich mal zurückblicken. Seit wann gibt es das denn? Also Federung, Dämpfung, eigentlich schon verflucht lange, wenn man mal überlegt, das ist so das Mountainbike eigentlich, naja, es ist so Ende der 70er erfunden worden, aber so der ganz große Boom fing so Ende der 80er, Anfang der 90er an und da gab es schon Federgabeln und auch sogar Fullies. War alles noch nicht so verbreitet, aber die erste Federgabel wurde zum Beispiel aller Voraussicht nach, so ganz genau weiß man das alles gar nicht mehr, von Paul Turner, das ist eigentlich ein Motocross Entwickler gewesen, entwickelt, oder der kam so aus der Motocross-Ecke. Diese Gabel hat er erstmals 1988 gezeigt. Sie wurde dann später von Diacomp gebaut und von RockShox vertrieben unter dem legendären Namen RS1, also RockShox 1. Und zeitgleich, 1988, hat auch Keith Bontrager als Auftragsarbeit für Kestrel das Kestrel Nitro gezeigt. Das war das erste Fully. Hat er übrigens auch mit Paul Turner zusammen entwickelt. Ich habe allerdings auch mal in der Schweiz bei einem Herrn namens Bob Sticher, den kennt nicht mehr jeder, der gilt insgeheim noch als Erfinder der Scheibenbremse am Mountainbike. Total netter Typ, ist eigentlich gebürtiger Tscheche, ist dann in die Schweiz ausgewandert. Und der hat mir in seinem Keller einen Fully gezeigt, von dem er sagte, das hätte er schon vor dem Kestrel Nitro erfunden, aber es hat irgendwie patentrechtlich nicht geklappt. Aber wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt es schon ganz schön lange, nämlich jetzt seit über 30 Jahren gibt es sogar vollgefederte Mountainbikes.
Waren die ersten nicht auch einfach dann Softtails? Also, oder hatten die schon ein richtiges Dämpferelement?
Ich meine, die haben tatsächlich ein richtiges Dämpferelement. Das hat natürlich trotz allem, also die Sternstunde der Fullies ging dann eigentlich erst so Mitte der 90er auf, Ende der 90er und die Federgabel hatte sich dann schon etwas länger durchgesetzt. Warum hat sie das getan? Weil sie vergleichsweise simpel ist. Jetzt dachte ich, kommt eine Frage von dir, aber ich mache einfach weiter. Also ich frage mich selber, warum ist sie denn so simpel?
Genau, warum ist sie denn so simpel?
Fangen wir mal schon mal beim Hub an, beim Federweg. Bei der Federgabel ist der Hub der Gabel, also quasi das, wie weit die Standrohre in die Tauchrohre, sind übrigens zwei total dämliche Begriffe im Deutschen. Im Englischen sagt man einfach inner and outer stanchions, also quasi Außen- und Innenrohre. das ist quasi der Weg, den die beiden Rohre ineinander fahren.
Jetzt müssen wir natürlich erklären, was ist das Standrohr, was ist das Tauchrohr? Da gibt es ja auch Gelehrtenstreitigkeiten.
Genau, also wir bezeichnen eigentlich jetzt bei der klassischen Federgabel, also nicht bei der Upside-Down-Gabel, wo alles auf dem Kopf steht, bei der klassischen Federgabel sind die unteren, die dicken Rohre, die Tauchrohre, weil das Standrohr, das dünnere oben, in die Tauchrohre eintaucht. Wie gesagt, ja. ist irgendwie einmal um die Decke, um die Ecke, in die Decke, genau, einmal um die Ecke gedacht, warum das so bezeichnet ist, aber das bezeichnen wir als Standrohr, also oben das dünne und das Tauchrohr ist oben unten das dicke, da wo quasi die Dämpfungseinheit, also das Öl, die Ölflüsse und so weiter oder auch wo die Feder, respektive die Luftfeder oder Stahlfeder drin sitzt. Das ist das Tauchrohr, da tauchen die Standrohre ein.
Genau, und so viel. Ich merke es mir immer so, dass es, wenn man sozusagen das untere wegnehmen würde, worauf man es dann stellen würde, das ist das Standrohr. Also, was sozusagen beim ursprünglichen Mountainbike oder auch Rennrad auch schon sozusagen
die zum Rad gehört. Gewesen wäre, ja.
Genau.
Ist irgendwie genauso um die Ecke gedacht, aber egal.
Ja.
Zumindest, genau, zumindest der Weg, den die Standrohre dann quasi bestreiten. Das ist der Hub, der Federgabel, und das ist auch gleichzeitig der Federweg. Hinten ist es wiederum anders. Da brauchen wir ein sogenanntes Übersetzungsverhältnis. Da haben wir Hebelage, die aus dem eher kleinen Hub des Stoßdämpfers, der da hinten drin sitzt, den großen Federweg macht. Das ist schon mal ein bisschen komplizierter. Dann bei der Federgabel, die liegt und sitzt und steht optimal im Weg, buchstäblich. Weil ich will natürlich immer, dass mein Federelement dem Schlag quasi in die Schlagrichtung folgt. Also der Schlag kommt in der Regel ja von unten nach schräg oben, nach schräg hinten oben. Und die Federgabel federt genau nach schräg hinten oben weg. Das ist halt ideal. Was kommt noch dazu? Bei der Federgabel sind relativ wenige Einflüsse des Fahrers vorhanden. Klar, im Wiegetritt, da wippt es, das merkt man auch. Also wenn man Druck von oben auf die Federgabel gibt, dann passiert da natürlich auch was. Die reagiert natürlich nicht nur auf Schläge von unten. Aber das ist, wenn man halbwegs neutral auf dem Rad sitzt, was man ja auch tun sollte, gerade beim Bergab, dann ist das nicht ganz so viel. Am Hinterbau wiederum kommen unglaublich viele Einflüsse dazu. Vor allem das Treten. Und das ist so das große Geheimnis des Hinterbaus. Wie kriege ich das hin, dass der Hinterbau dann federt, wenn er federn soll und nicht federt, wenn er nicht federn soll. Und das ist, wie gesagt, bei der Gabel alles etwas einfacher. Natürlich sind auch Gabeln inzwischen wirklich technische Meisterwerke. Die Dämpfungen, die da drin sitzen, sind, glaube ich, unglaublich kompliziert inzwischen mit ganz vielen verschiedenen Ölflüssen, die wirklich dann die Dämpfung ja regulieren. Also die regulieren, wie schnell die Federgabel eintaucht, wie schnell sie wieder austaucht, wie gut sie auf kleine Schläge, auf große Schläge reagiert. Trotzdem vergleichsweise simpel und vor allem, und das kommt auch noch so ein bisschen dazu, eine Federgabel kann ich im Prinzip, wenn ich jetzt weiß, mein Rad verträgt ungefähr vorne eine Federgabel von 140 Millimetern, dann kann ich mir eine von RockShox nehmen, eine von Fox, eine von Manitou, eine von DT Swiss. Die werden alle ein bisschen unterschiedlich funktionieren, aber es geht grundsätzlich mal.
Und ich kann sogar auch binden.
Am Hinterbau ist das wieder alles viel, viel komplizierter. Ja. Beim Hinterbau muss alles exakt auf das Fahrrad, auf den Rahmen abgestimmt sein.
Und ich kann sogar bei der Gabel auch mal sagen, statt der 150er nehme ich mal einen 160er. Da wird natürlich jeder Bike-Entwickler sagen, nein, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Aber so einen Zentimeter hat man da schon Luft nach oben, würde ich sagen.
In der Regel ja. Dadurch verändern sich in allererster Linie jetzt mal die Winkel am Rad halt.
Genau,
bei einem Zentimeter sagt man ungefähr, dann wird der Lenkwinkel ein halbes Grad flacher. Der Sitzwinkel wird ein halbes Grad flacher. Tretlager kommt 1-2 Millimeter nach oben. Aber das ist in der Regel tatsächlich so im verkraftbaren Bereich und unter Umständen taugt einem das dann sogar besser. Auch da wieder im Hinterbau mal eben den Stoßdämpfer oder das Federbein oder den Dämpfer, gibt's ja auch ganz viele verschiedene Begriffe für, mal eben gegen einen längeren tauschen. Nö, geht nicht. Also geht in ganz, ganz wenigen Fällen, weil es Radhersteller gibt, die dann zum Beispiel verschiedene Wippen oder sowas anbieten oder zwei verschiedene Anlenkpunkte sogar in ihrem Rad haben. Aber normalerweise, nee, geht nicht.
Radhebungskurve ist ja das das Zauberwort sozusagen, was beim Hinterbau so die Schwierigkeiten auslöst. Mein erster Gedanke ist, wenn ich so in der Geschichte zurückblicke, da gab es ja früher den Eingelenker. Damit fing ja eigentlich, glaube ich, alles irgendwie an. Und da muss man letztlich sich das ja so vorstellen, man hat ein Gelenk, wie der Name schon sagt, und der Hinterbau dreht sich eigentlich wie ein Zirkel um dieses Gelenk. Also man hat einen Fixpunkt, der Hinterbau ist federnd und auch drehbar gelagert und beschreibt eigentlich so eine leichte Kreisbahn nach vorne, also in Fahrtrichtung. Mein erster Gedanke war eigentlich immer, das ist doch ideal, weil wenn er nach vorne geht, geht er nicht nach hinten. Das heißt, das Rad bleibt nicht so daran hängen, sondern er macht zugleich auch mehr Höhe. Faktisch bremst dabei ja eigentlich dann den Überrollvorgang. Ist das korrekt?
Jein, weil beim Eingelenker schon der erste Impuls natürlich auch nach hinten oben ist und dann geht es tatsächlich irgendwann wieder nach vorne weg. Ganz grundsätzlich ist die Raderhebungskurve am Hinterbau einfach gar nicht so leicht darstellbar. Sie ist einfach nicht hundertprozentig nach hinten oben realisierbar. Es gibt da inzwischen, da kommen wir vielleicht am Ende zu, jetzt wieder Gedankengänge mit High-Pivot-Systemen, wo das ganz gut funktioniert. Es hat aber tatsächlich auch Nachteile, weil sich der Radstand dadurch verlängert. Das heißt, das Rad wird kurzfristig, man kann sich das irgendwie kaum vorstellen, aber es wird kurzfristig so ein paar Millimeter länger. Das Hauptproblem bei dem Eingelenker war eigentlich ein anderes, nämlich, dass die Antriebseinflüsse einfach extrem waren. Ja. Das heißt, in dem Moment, weil es ein sehr super sensibles System wäre es immer noch, weil da sind wenig Gelenke eben verbaut, also es ist wenig Reibung da. In dem Moment, wo ein Hindernis kommt, absorbiert, also Hindernis ist eigentlich auch ein bisschen falsch, eigentlich absorbiert es ja die Stoßenergie. Das ist so das Prinzip, was der Hinterbau macht.
Da wären wir jetzt schon wieder Ingenieurs-Talk.
Genau. das heißt, der Eingelenker absorbiert diese Stoßenergie eigentlich sehr, sehr gut. Er ist super sensibel, wunderbar. Das Problem ist, dem wirkt keine Kraft entgegen. Das heißt, in dem Moment, wo ich in die Kette trete, federt der halt auch. Das heißt, das ist das, was man dann so beim Radfahren so allgemein als Wippen empfindet oder als Pumpen oder als, weiß ich nicht, so Pumpenwippen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Also was einfach dann beim Treten, selbst wenn man sehr ruhig tritt, hat man so beim Eingelenker dann doch das Gefühl, man sitzt so ein bisschen auf so einem Pogo-Stick. Das wippelt halt die ganze Zeit rauf und runter. Und deswegen hat man dann relativ zeitig schon Systeme erfunden, die dem eben entgegenwirken. Und deswegen hat sich der Eingelenker, so im Downhill-Bereich hat es sich noch relativ lange halten können, aber so im normalen Touren-, All-Mountain-Trail-Bereich ist er dann, es gibt immer wieder mal Räder, die als Eingelenker konzipiert werden, aber eigentlich ist es natürlich in der Nische verschwunden.
Am schlimmsten war das ja tatsächlich bei der sogenannten Antriebsschwinge. Das gab es auch eine Zeit lang, das war ganz am Anfang der Mountainbike-Entwicklung. Ich glaube, dass Betty Jo von Gary Fisher war eine Antriebsschwinge und von German Answer gab es auch eins. Da saß also die Kurbel in der Schwinge. Und da hat man natürlich die ganze Zeit voll in die Federung reingetreten. Das war eigentlich letztlich wirklich wie ein Gummiball. Dann wurde das Tretlager in den Hauptrahmen oder ins vordere Rahmendreieck verlegt und die Schwinge hinten wurde sozusagen nur noch durch die Kette angesprochen. Aber da ist ja trotzdem auch das Problem, du hast eben das Wort Pogo-Stick schon verwendet. Mein erstes Fully war ein No-Pogo von Centurion, ein No-Pogo-Trail. Das galt damals schon zum Bereich Freeride mit 100 mm Federweg. Wahnsinn. Aber es war ein Stahlfederdämpfer drin, der auch unfassbar fein angesprochen hat. Und tatsächlich war durch die Positionierung des Drehpunkts, das war damals auch noch dreifach, da wurde der Drehpunkt, soweit ich weiß, auf das mittlere Kettenblatt gelegt, weil man gesagt hat, da ist irgendwie die Mitte von groß und klein und da tritt man auch am meisten. Dementsprechend war der Antrieb zwar, der hat gewippt, aber es war jetzt auch kein Drama. Also ich bin allerdings auch ein Freund von aktiven Fahrwerken, insofern dieses, wie du schon sagst, das System ist ja überwiegend vom Markt verschwunden oder es kommt immer wieder mal was. Aber danach kam ja sozusagen der abgestützte Eingelenker, wenn man so will. Und der ist ja eigentlich auch heutzutage noch sehr, sehr verbreitet.
Ja, wobei das Entscheidende, was eigentlich kam, war der Viergelenker. Der ist erfunden worden von Horst Leitner. Damals für die Firma AMP, wenn ich mich noch so ganz richtig entsinne. Und Horst Leitner hat einen kleinen Kniff benutzt. Das ist das sogenannte Horstlink. Wunderbarer Name auch. Das ist dieses kleine Gelenk, was man beim Viergelenker, also ein Viergelenker, um es erstmal nochmal ganz genau zu erklären, besteht aus vier Gelenken. In der Regel ein Hauptgelenk, so in der Nähe des Tretlagers. Zwei weitere Gelenke, die den Stoßdämpfer oder den Dämpfer ansteuern, meistens in Form einer Wippe, manchmal auch in Form eines kleineren Umlenkhebels. Und, das ist das große Geheimnis, ein kleines Gelenk in der Kettenstrebe. Und das bewirkt, jetzt mal ganz grob erklärt, dass sich die Kettenstrebe beim Pedalieren quasi, oder dass sich dieses Gelenk beim Pedalieren aufstellt um ganz, ganz wenige Grad. Und das wirkt dann dem Kettenzug entgegen. Das heißt, der Viergelenker war eigentlich so das erste System, was es eben durch diesen Kniff geschafft hat, relativ antriebsneutral zu sein. Das heißt, dass das System einfach bei, oder dass dieser Hinterbau beim Pedalieren einfach anders funktioniert, als wenn man nicht pedaliert. Wenn man pedaliert, stellt sich dieses Gelenk, wie gesagt, der Kraft entgegen und lenkt dadurch minimal den Hinterbau auf. Dadurch wird dem Kettenzug entgegengewirkt und dadurch federt halt dieser Hinterbau oder ein Viergelenker halt relativ wenig, was unter Antriebseinflüssen, also unter Kettenzug, ist der Kettenzug weg, agiert es dann quasi wieder frei. Wie gesagt, ganz grob erklärt. Und eigentlich gilt der Viergelenker für viele bis heute noch als das Ideal eines Hinterbaus. Warum hat er sich dann trotzdem nicht überall, also bei allen Marken durchgesetzt? Da ist Specialized dran schuld. Denn Specialized hat sehr, sehr früh entdeckt, also das war Anfang der 90er schon, dass dieses System, also das Patent von Horst Leitner super ist und hat das Patent gekauft. Und hatte dann in den USA auch tatsächlich 20 Jahre lang die Rechte an diesem Patent. Und das hat all die anderen großen US-Firmen, Trek, Santa Cruz, Cannondale, Rocky Mountain hat einen Trick gefunden.
Ja, genau. deshalb spreche ich die auch an.
Komme ich später noch zu. Ja. Die haben nämlich einen Weg gefunden, wie man das Patent umgehen konnte, indem sie das Horstlink, das war so definiert in dem Patent, dass es unterhalb der Radachse sitzt. Ja. Und Rocky hat es da drüber gelegt und konnte so das Patent umgehen. Gab es riesen Streit natürlich drum, aber war wohl hieb- und stichfest, also sie konnten es so umgehen. Aber das hat dazu geführt, dass alle Marken, vor allem, weil in Deutschland konnte Specialized das Patent nicht durchsetzen. Das heißt, in Deutschland, Canyon, Cube, die durften immer Viergelenker bauen, aber die amerikanischen Firmen nicht. Und zumindest dann nicht, wenn sie in Amerika verkaufen wollten, was aber halt für amerikanische Firmen natürlich so das Brot- und Buttergeschäft war. Gilt aber auch zum Beispiel für Merida oder Giant, die taiwanesische Firmen sind, die aber halt auch ein starkes Interesse am US-Markt hatten. Auch die hätten entweder viel Geld an Specialized zahlen müssen oder, und das ist dann passiert, sie haben alle irgendwo ihre eigenen Systeme erfunden. Das berühmteste davon ist von Santa Cruz, das VPP oder VPP-System, was im Prinzip auch ein Viergelenker ist, aber eben ohne dieses Horstlink, sondern mit jeweils zwei kleinen Umlenkwippen und einem starren hinteren Dreieck. Ist jetzt auch ohne es aufzuzeichnen alles sehr, sehr schwierig zu erklären. Giant hat ein sehr ähnliches System erfunden. Das Maestro-System ist im Prinzip auch eine VPP-Abwandlung. Cannondale und Trek haben wiederum wirklich auf abgestützte Eingelenker oder Mehrgelenker gesetzt. Auch das sind eigentlich Viergelenker, bei denen aber das vierte Gelenk, Horstlink, eben nicht in der Kettenstrebe sitzt, sondern in der Sitzstrebe, was nicht ganz so ideal ist, aber auch ganz gut funktioniert. Oder bei Trek, die haben das vierte Gelenk einfach direkt in die Radachse gesetzt und es ABP genannt, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Deswegen gibt es so unglaublich viele verschiedene Hinterbausysteme auf dem Markt. Und die Kernfrage ist natürlich jetzt, welches ist das Beste?
Genau. Ja, dann sag doch mal, was ist denn das Beste? Also ich kenne irgendwie, ich bin alles schon mal gefahren, aber nicht so genau im allerdirektesten Vergleich. Und ist ja auch mal die Frage, das Beste ist vielleicht nicht das Leichteste. Und wenn das, also was ist denn so in Summe unterm Strich das Beste?
Kann man nicht sagen.
Kann man nicht sagen, genau.
Wäre Quatsch jetzt zu sagen, der Viergelenker ist das Beste und alles andere wäre Schrott. Nein, natürlich nicht. Also alle Räder, die es mit VPP-Systemen gibt oder mit dem D-Wheelink, den Dave Weigel mal erfunden hat, auch eine Abart des VPP-Systems, die funktionieren auch alle wunderbar. Also die Entwickler haben da schon viele Möglichkeiten gefunden, Hinterbauten so zu konstruieren, dass sie heute wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau funktionieren. Es bleibt dabei, ich glaube, der Viergelenker hat diesen Weg geebnet, weil der Viergelenker oder auch Horst Leitner zum ersten Mal so den Weg gezeigt haben, wie baue ich einen Hinterbau, der ein Kompromiss ist. Weil anders geht es nicht. Ich kann einen Hinterbau so konstruieren, Stichwort Eingelenker, dass der super sensibel ist, dass der wunderbar federt und dämpft und so weiter und so fort. Aber dann wird er extreme Antriebseinflüsse haben. Ich kann einen Hinterbau so konstruieren, dass er super antriebsneutral ist, also dass der wirklich steht wie eine Eins. Dann ist er aber unsensibel. Also ich muss immer gucken, wie finde ich, gerade auch für den jeweiligen Einsatzzweck, den optimalen Kompromiss. Auch da, du hast es gerade mal angesprochen, Gewicht, Steifigkeit. Beim Cross-Country-Fully zum Beispiel, da wäre mir vielleicht das Thema Sensibilität nicht ganz so wichtig. Und das ist dann auch tatsächlich so. Da wird versucht, was ist das steifste und das leichteste System vor allem? Das sind auch da die Basis meistens viergelenkige Systeme, aber zum Beispiel mit dem Dämpfer, der dann unterhalb des Oberrohrs liegt. Das ist nicht ganz so die ideale Position für einen Dämpfer, weil eigentlich möchte ich den tief unten im Rad haben, Stichwort Schwerpunkt. Aber es ist die steifste und leichteste Variante, einen Hinterbau zu konstruieren. Und deswegen sieht man so dieses charakteristische, man kennt das so ein bisschen vom, so das mit das berühmteste Rad damit, was damit so angefangen hat, war das Rocky Mountain Element. Das hat sich einfach auch so eingeprägt, das ist so die Silhouette eines Cross-Country-Fullies bis heute, also auch schon fast 30 Jahre lang.
Das war ja ganz früher noch mit Gleitlagern, wurde das mit Keramikgleitlagern gebaut, um das Losbrechmoment des Hinterbaus tatsächlich zu erhöhen, damit es weniger wippt. Gleichzeitig sind die leicht zu warten, man klopft die raus und macht neue rein. Deshalb meine Frage, ist es allein der Kettenzug bei einem Viergelenker oder der Anlenkpunkt des Kettenzuges, der den Hinterbau sozusagen zusammenzieht oder auch freigibt, der sozusagen die geringeren Antriebseinflüsse macht, oder ist es die Summe der Lagerpunkte, die in Summe mehr Reibung machen? Wodurch genau kommt das?
Ja, es gibt natürlich verschiedene, also am Ende ist es immer die Summe aus allem. Die Reibung versucht man schon heutzutage so gering wie möglich zu halten.
Genau, ja.
Man will einen Hinterbau so konstruieren, dass er eben über die Konstruktion funktioniert und nicht über Nebeneffekte wie, okay, jetzt baue ich einfach schlechte Lager rein, dann reibt's mehr und dann wippt's weniger. Die zweite Komponente, die natürlich dazukommt, ist dann immer der Dämpfer selber. Und den kann ich in Anführungszeichen natürlich auch programmieren. Also je mehr Dämpfung ich in diesen Dämpfer reinbaue, also je mehr Shims da drin sind, das sind so kleine Plättchen, durch die das Öl quasi durchfließen muss. Und je enger diese Shims zueinander liegen, je enger die Öffnungen sind, desto schwerer hat es der Dämpfer zu federn. Also desto schwerer oder desto mehr Kraft braucht er. Das wird dann immer aufeinander abgestimmt. Das heißt, der Stoßdämpfer ist immer auf die Kinematik des Rades abgestimmt. Das fängt dann zum Beispiel auch schon beim sogenannten Übersetzungsverhältnis an. Das hatte ich ganz am Anfang mal abgesprochen. Wenn man sich so seinen Federbein, also seinen Dämpfer anguckt, dann hat er ja ein relativ kleines Standrohr. So vielleicht 50 mm, 55, 60, 65, beim Cross-Country vielleicht sogar noch weniger, 45 oder so. Und jetzt fragt man sich ja immer, ja, aber mein Rad hat doch 140 mm Federweg. Wie kommt denn das zustande? Das kommt eben durch diese Hebelage zustande und man spricht vom sogenannten Übersetzungsverhältnis. Das liegt meistens so ganz grob in einem Bereich von 1 zu 2,5, 1 zu 3, so irgendwo in dem Bereich. Das heißt, wenn ich einen Dämpfer habe, der jetzt 50 mm Hub hat, und mein Hinterbau hat, also meine Kinematik meines Rades, die hat ein Übersetzungsverhältnis von 3:1. Dann kommen da, leichte Rechnung, 150 mm
raus,
ja. Federweg bei raus. Das sind halt alles Dinge, die man wissen muss, um zu verstehen, dass ich eben nicht einfach mal den Dämpfer tauschen kann und mir da einfach einen reinbaue, der mehr oder weniger Hub hat. Weil dann verändere ich ganz dramatisch. Also wenn ich jetzt einen Dämpfer nehmen würde mit derselben Einbaulänge, aber mit 5 mm mehr Hub, dann habe ich auf einmal 15 cm mehr Federweg hinten. 15 mm, Entschuldigung. Und das kann zum Beispiel dann bedeuten, dass das Hinterrad beim Einfedern ans Sitzrohr schlägt.
Anschlägt, genau. Genau. Und man kann auch nicht einfach einen anderen Dämpfer einbauen, weil der natürlich ein anderes Shimming oder anders abgestimmt ist. Das ist dann jetzt nicht so, dass dadurch der Rahmen kaputt geht unter Umständen, aber es kann halt sein, dass er sich halt einfach schlecht fährt, weil er viel zu träge oder schnell agiert.
Genau, und da ja, vielleicht kann man da noch mal ein, zwei Begriffe einfach mal reinschmeißen, die sich so ein bisschen oder um die sich gerade viel dreht. Das ist zum Beispiel der, und da kommen wir wieder auf dieses Thema Kettenzug oder Antriebsneutralität, so der hippe Begriff gerade oder schon seit einigen Jahren ist Anti-Squat. Hm. So, was heißt das? Das kommt erstmal von dem Wort Squatting. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil ich habe das
Wort vorher,
glaube ich, auch noch nie gehört. Und das ist Englisch eigentlich so für in die Hocke gehen. Ah, wer im Fitnessstudio ist, der kennt das.
Stimmt, Squats. Ja.
Squats. Also das ist so diese Kniebeuge.
Eigentlich. So was Ähnliches wie Crunches, nur am Knie.
Genau, also Kniebeuge. Also ganz blöd gesagt, es ist quasi der Anti-Kniebeugen-Wert. Und das ist natürlich genau dieser Effekt. Manche nennen ihn auch Nick-Effekt. Also dass ich trete ins Rad rein und der Hinterbau stellt sich quasi auf oder der geht, also eigentlich das Gegenteil, der geht quasi in die Knie. Und deswegen hat man benutzt man als Ingenieur einen sogenannten Anti-Squat-Wert. Das ist dann quasi der errechnete Wert, wie ich jetzt meinen Hinterbau konstruiert habe, dass der eben das nicht tut. Und da spricht man dann von 100% Anti-Squat, wenn er 100%ig gegen dieses in die Knie gehen agiert. Also dass der Kettenzug quasi so stark auf die Hinterradfederung einwirkt, dass da wirklich kein Millimeter unter Kettenzug der Hinterbau reagiert. Klingt jetzt in der Theorie super, hat aber wieder Nachteile.
Ja.
Weil hoher Anti-Squat-Wert bedeutet zum Beispiel Pedalrückschlag. Das heißt, es kann passieren, dass ich, wenn ich über ein Hindernis pedaliere, dass der Hinterbau ja eigentlich einfedern möchte, weil da kommt ja ein Hindernis. Also ich will ja auch, wenn ich zum Beispiel Trails hochfahre, ich will ja auch, dass der Hinterbau agiert. Ich will den ja gar nicht hundertprozentig tot haben, weil dann könnte ich mir ja einen Hardtail kaufen. Sondern der soll ja auch diese Schläge, die es berghoch gibt, die soll der ja auch schlucken. Und dann hätte ich den Effekt, dass der Stoß kommt, gleichzeitig mein Kettenzug den Hinterbau aber auch auseinanderzieht quasi, der Stoß den aber ja eigentlich ineinander ziehen würde. Und das gibt dann diesen sogenannten Pedalrückschlag-Effekt, also dass ich in das Pedal reintritt und aber so einen Schlag von unten gegen das Pedal kriegt, fährt sich sehr, sehr unangenehm. Hatten früher vor allem die ersten VPP-Systeme sehr stark ausgeprägt, weil die sehr stark auf Antriebsneutralität damals, also auf sehr hohen Anti-Squat-Wert, in Anführungszeichen, wieder programmiert waren. Und deswegen versucht man auch da immer einen Kompromiss zu finden, der eben nicht so bei 100% Anti-Squat liegt, sondern ein bisschen darunter, um eben halt auch berghoch eine Hinterradfederung zu kreieren, die auf der einen Seite nicht wirklich wippt, die aber auch immer noch aktiv genug ist, um Schläge wirklich zu absorbieren.
Aber ist das nicht auch dann beim Trails runterfahren ein Problem? Oder geht dann das, also das hat mal ein ehemaliger Redakteur von uns auch gesagt, dass ein bestimmtes Bike beim richtig Trails hart fahren auch sich verhärtet dadurch, dass die Kette, der Kettenzug sich erhöht.
Das kann mal passieren, ist aber eigentlich heutzutage auch eher eliminiert.
Mhm. Wodurch ist das eliminiert? Weiß man das?
Kann ich jetzt so technisch, technisch im Detail jetzt
auch nicht erklären. Ich hätte jetzt immer gesagt, das Schaltwerk hat ja auch noch einen Schwenkbereich. Kann der da rein? Der kann eigentlich nicht da reingehen, Nein. Weil es geht ja um die oben liegende Kette.
Nein, das nicht. Was natürlich zum Verhärten eines Hinterbaus führen kann, das ist der Rice-Effekt.
Aha, so, der nächste.
Das ist das schon wieder? Genau. Ja. Das ist der Einfluss der Bremse. Und auch das ist wiederum am Hinterbau ein großes Problem. Und das passiert natürlich beim Bergabfahren. Je nachdem, wie steil es so wird, dann muss ich ja halt zwangsläufig auch mal bremsen.
Bremsstempeln, ist es das?
Ja, es gibt dieses Bremsstempeln. Ist so ein Effekt, dass quasi die Federung durch das Bremsen unruhig wird. Und dann so hoppelt hinten, also das Hinterrad so hoppelt, so stempelt. Passierte vor allem früher so an Downhillern. Und beim Anti-Rise kann man auch wieder erklären. Also 0% Anti-Rise wird bedeuten, die Bremse hat keinen Einfluss auf die Federung. Die Federung wird nicht durch das Bremsen beeinflusst, bleibt immer aktiv. Aber die Geometrie des Bikes verändert sich. 100% Anti-Rise wird bedeuten, die Bremse hat starken Einfluss auf die Federung. Aber die Geometrie bleibt gleich. Also das hat auch was wieder mit eben das, was du gerade gesagt hast, mit dem Auseinanderziehen oder mit dem Einziehen des Hinterbaus zu tun. Und auch da werde ich wieder versuchen, einen Anti-Rise-Wert zu bekommen, der ja wieder einen Kompromiss darstellt. Weil dieses Geometrieverändern will ich halt ja auch eigentlich nicht unbedingt haben.
Das heißt, wir haben drei Komponenten, ne? Anti-Squat, Rise und das Einfedern. Das gewünschte Einfedern des Hinterbaus, die wir gegeneinander balancieren müssen, wenn wir das perfekte Fahrwerk machen wollen. Oder gibt es noch einen vierten Wert?
Ja, es gibt noch so ein bisschen quasi dann auch die Kennlinie im Prinzip, also die Federkennlinie. Das sind so eigentlich, ja, ich würde mal sagen, es sind so die wichtigsten Werte. Also Anti-Rise, wie stark, oder Rise-Effekt, also wie stark wirkt die Bremse auf die Federung. Anti-Squat, wie stark wirkt mein Treten auf die Federung und das alles dann gegen ja quasi die Federung selber. Also wie schön spricht die an, wie sensibel ist die und wie verhält die sich dann auch im weiteren Federweg? Das ist so das, was wir so als Kennlinie bezeichnen, als Kennlinie eines Hinterbaus. Mal als plumpes Beispiel, wenn ich jetzt ein eher nicht so ganz gut in Sachen Kennlinie geratenes Bike nehme, dann spricht das vielleicht super schön an, finde ich klasse. Aber im mittleren Federweg sackt das auf einmal so weg. Das heißt, wenn so mittlere Stöße kommen, verbraucht es zu viel Federweg. Das gibt dann zwar so ein schönes, plüschiges Gefühl, das finden einige auch gut, aber gerade für eine eher moderne, aktive Fahrweise ist es eher kontraproduktiv, weil ich mich nicht wirklich aus Kurven abdrücken kann. Das kann zum Beispiel dann passieren, dass wenn ich mich so richtig in den Anlieger so reindrücke, dass ich so richtig merke, wie der Hinterbau viel zu stark dann nachgibt, also dass das viel zu weich dann auf einmal wird. Und dem versucht man wieder entgegenzuwirken, indem man eine, ja, auch diese Kennlinie kreiert. Die Kennlinie ist auch immer ein Produkt, zum einen aus der aus der Hebelage, also aus dem Übersetzungsverhältnis des Hinterbaus, aber eben auch aus dem Dämpfer selber. Weil der Dämpfer und vor allem jetzt ein Luftdämpfer, beim Stahldämpfer, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal dazu, ist es ein bisschen anders. Der Luftdämpfer hat an und für sich keine lineare Kennlinie. Das heißt, der Luftdämpfer, oder was ist überhaupt eine lineare Kennlinie? Eine lineare Kennlinie würde bedeuten, dass mein Hinterbau je nach Krafteintrag immer exakt denselben Federweg eingibt. Also ausgibt. So. Also bei x Newton kommen x Millimeter Federweg heraus und bei x mal 10 Newton kommen auch x mal 10 Millimeter Federweg heraus. Ist über die ganze Federwegs, über den ganzen Federwegsbereich immer konstant.
Absolut linear, genau.
Absolut das linear, nicht. Genau. Ja. Eine Luftfeder ist aber nicht linear. Das heißt, die ist in der Regel, hat die erst einen degressiven und dann einen progressiven Anteil. Das heißt, die hat so einen kleinen Bauch und wird dann nach oben hin wieder steiler. Und das bewirkt dann natürlich oder würde bewirken, dass die Federung eben im mittleren Bereich ein bisschen wegsackt und im oberen Bereich dann relativ hart wird. Dem versucht man dann halt wieder entgegenzuwirken, indem man den Hinterbau so konstruiert, dass das eben nicht der Fall ist. Also dass schon, so jetzt der ideale Hinterbau, der wird schon sehr sensibel ansprechen, wird aber dann so im mittleren Federwegsbereich relativ stabil stehen, also eher ein bisschen härter werden und schön hoch im Federweg stehen, sagt man so. Um dann hinten raus wieder schon eine Endprogression zu bieten, weil ich will ja auch nicht, dass das Fahrwerk durchschlägt, aber relativ sanft in diese Endprogression reingeht und nicht so hart, also dass man eher das Gefühl, also dass man nicht das Gefühl hat, okay, der ist jetzt in der Mitte, ist dieser vier Hinterbau super weich und soft und dann so bumm, macht's hinten raus so, wenn dann der Schlag noch größer wird, haut's einen so richtig rein. Genau das will man nicht. Also man will schon einfach einen harmonischen Federwegsverlauf haben.
Liegt ja am Federmedium Luft, dieser Effekt, den du jetzt beschrieben hast, ne? Weil was soll man nicht tun bei Luftpumpen, aber wenn man das mal machen würde, dass man eine Luftpumpe zuhält und dann das die Luft da drin zusammendrückt, dann geht es erstmal ziemlich leicht und hinten raus wird es dann sehr hart. Genau. Und warum es bei dem Luftdämpfer ursprünglich mal so war, dass es am Anfang das Losbrechmoment, also dass der Dämpfer überhaupt was tut, relativ hoch noch war oder höher als bei Stahlfeder, ja. Lag ja, oder ich glaube lag, kann man schon sagen. Ja, messbar ist auch schon immer noch, immer noch so ist, aber es liegt ja an der höheren Reibung der Dämpfungen, der Dichtungen, weil die ja eine höhere, die müssen ja enger sitzen, weil sie ein Luftmedium begrenzen müssen, also damit die Luft nicht abhaut aus dem Dämpfer. Das ist bei Stahlfederdämpfern ein bisschen einfacher. Da ist niedrigere Drücke herrschen da einfach drin. Dementsprechend auch niedrigere Reibungen an den Dichtungen. Ja, es gibt aber natürlich auch Leute, die mögen lineare Hinterbauten. Ich gehöre dazu zum Beispiel. Ich mag sehr, mit Stahlfeder zu fahren, und scheue mich da auch nicht, die 500 Gramm mehr mitzunehmen. Aber wie du schon sagst, man geht dann über die Kennlinien und das Hinterbau, die Hinterbau-Kennlinie vor, um den Federwegsverlauf des Luftdämpfers möglichst ideal zu halten.
Genau, das kann dann nämlich auch sein, wenn man jetzt, wenn ein Rad, also wenn man, so wie du sagst, hey, ich fahre gerne Stahlfeder und hat auch seine Vorteile, kann gleich noch ein bisschen drauf eingehen, oder hat ganz viele Vorteile, hat auch Nachteile, hat aber auch ganz viele Vorteile. Ich kann aber trotzdem nicht, wenn mein Rad auf einen Luftfederdämpfer abgestimmt ist, kann ich nicht einfach einen Stahlfederdämpfer da reinpacken, weil dann wird's auf gut Deutsch quasi zu linear. Also dann wird das Ganze von der Kennlinie unter Umständen zu steil, weil eben der ganze Hinterbau ja auf einen Luftfederdämpfer abgestimmt ist. Es gibt Hersteller, die sagen, okay, wir haben unseren Hinterbau so abgestimmt, dass er ein Kompromiss zwischen einem modernen, abfahrtslastigen Luftdämpfer und einem Stahlfederdämpfer darstellt. Du kannst es mit beiden fahren. Es gibt sogar auch ein, zwei Rahmen, mir fallen jetzt gerade tatsächlich leider nicht die Namen ein. Ich glaube, Ghost hat es mal gemacht, wo du das Ganze umstellen kannst. Also wo es zwei Aufhängepunkte für den Dämpfer gibt. Einen für den Luftdämpfer, einen für den Stahldämpfer. Und dementsprechend die Kennlinie sich ein bisschen ändert. Bei dem einen Anlenkpunkt ist sie optimal oder optimiert für Luft und bei dem anderen optimiert für Stahl. Daran sieht man aber auch schon, so ganz einfach mal hin und her tauschen geht nicht. Warum überhaupt Stahlfederdämpfer? Es ist natürlich ganz klar das klassische Medium. eine Stahlfeder, wie gesagt, ist immer linear. Sie federt immer exakt so ein, eigentlich wie man sie haben will. Sie spricht extrem gut an. Sie hat eine wunderbare Kennlinie. Also eigentlich alles gut. Aber es gibt halt auch Nachteile.
Ja. Soll ich die Nachteile aufzählen? Ja,
du bist eher für die Vorteile zuständig eigentlich. Die Vorteile noch mal ein bisschen ausmalen und dann komme ich mit den Nachteilen.
Genau, also für mich als Stahlfeder-Fan sind die Vorteile natürlich auch ganz klar.
Temperatur ist noch ein Vorteil.
Bitte?
Temperatur ist noch ein Vorteil.
Temperatur, ja. Ja.
Stahlfederdämpfer werden nicht so heiß wie Luftfederdämpfer.
Die werden nicht so heiß, genau, weil die Dichtungen nicht so eng sitzen. Die haben trotzdem einen Ausgleichsbehälter dran, damit es weiterhin schön linear bleibt und sich nicht das Ölvolumen negativ auf die Federung auswirkt. Für mich ist einfach die Performance das schlagkräftigste Argument. Also ich habe wirklich einen Hinterbau, der wahnsinnig komfortabel und sehr feinfühlig anspricht, im Idealfall. Es gibt auch Stahlfeder-Bikes, die nicht extrem sensibel ansprechen. Das ist dann vielleicht auch gewünscht für die aggressivere Fahrweise, wobei man da meistens da mit progressiven Federwicklungen arbeitet. Die hinten raus wird dann die Feder, die unten noch so
breitere Windung hat, die wird dann so ein bisschen enger, damit die Feder bei zunehmendem Federwegseinschlag, sag ich jetzt mal, oder bei zunehmender Federwegsnutzung, also zu Ende der Kennlinie, eine Progression bekommt und eben diesen Durchschlagschutz bietet, dass es eben nicht so reinknallt, sondern hinten raus beim höheren Federwegsausnutzung eine gute Progression entsteht. Für mich ist auch das die Wartungsfreude beziehungsweise die Wartungsanfälligkeit des Stahlfederdämpfers ein riesiges Argument. Also ich habe ein feinfühliges Fahrwerk und es kann in meinen Augen, ich sage immer, ich fahre seit 25 Jahren Mountainbike. Ich habe in der Zeit 5 Luftdämpfer kaputt gekriegt, aber noch keinen einzigen Stahlfederdämpfer. Und ich fahre beides ungefähr gleich lang. Dementsprechend ist da für mich das Plädoyer klar für Stahlfeder. Ansonsten mittlerweile kann man auch die Federhärten verändern. Das war früher immer ein Argument gegen Stahlfedern, dass man, es ist auch immer noch natürlich ein Nachteil, weil man kann nicht mal eben den Druck verändern und sagen, wie beim Luftfederdämpfer, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Alpencross vor und mein Rucksack ist 5 Kilo schwerer, dementsprechend muss ich ein bisschen mehr Luft reinpumpen, da muss man dann schon in einem größeren Bereich, müsste man schon die Feder tauschen, aber das Sprindex-System, ich glaube, der Hersteller ist auch Sprindex. Das wird von Cosmic Sports vertrieben. Die Federn kosten nicht die Welt. Ich glaube, das liegt irgendwie so bei 100 Euro roundabout. Und da kann man tatsächlich die Stahlfeder in ihrer Härte in 5 LBS sind Pfund, ich glaube. Also kann man auf jeden Fall feinfühlig einstellen. Und das funktioniert sehr gut. Es funktioniert letztlich über eine Verkürzung der Feder, eine effektive Verkürzung, die mit so einem Kunststoffsystem, mit so einem Drehregler quasi eingestellt wird. Das klingt jetzt ein bisschen labil oder so, aber das funktioniert hervorragend. Ich fahre es jetzt seit 3 Jahren und habe keine Probleme damit. Man kann mittlerweile auch, das habe ich auch an meinem Stahlfederdämpfer installiert, den Negativfederweg messen. Da kommen wir nachher noch zum Thema Negativfederweg. Wenn wir mal für alle Leute, die auch einen Praxistipp mit nach Hause nehmen wollen, wie stelle ich denn mein Rad irgendwie vernünftig ein? Wir werden es nicht en Detail, ganz ins Detail dabei gehen können. Das machen wir in einer anderen Folge mal, aber Basics werden wir euch noch gleich erzählen. Aber da kann ich zum Beispiel mittlerweile auch den Negativfederweg eines Stahlfederdämpfers messen. Da gibt es eine ganz clevere Apparatur von Reverse Components. Das ist quasi wie ein außenliegender Teleskopstab, wenn man so möchte, der oben und unten an den Federteller der Stahlfeder drangeschraubt wird und dann auch mit so einem O-Ring und so einem Gummiring, den schiebt man dann auf einer Art von Tauchrohr. Es ist quasi Upside-Down-System. Ich überlege gerade, was es ist. Es ist auch egal. Auf jeden Fall geht es ineinander und schiebt dann auch den entsprechenden O-Ring in die Position, dass man ablesen kann, ich habe jetzt so und so viel Negativfederweg. Ich muss bei meiner Stahlfederdämpfer noch ein paar Klicks draufgeben, damit ich den richtigen Sag, also den Negativfederweg habe. Genau. Und jetzt kommst du mit den Nachteilen.
Ja, du hast schon ganz viele gesagt, es klingt ja unglaublich kompliziert.
es ist komplizierter als bei Luft, aber ich glaube, dass tatsächlich, also wenn man jetzt von diesen Neuerungen, wenn man die jetzt mal inkludiert und sagt, das gibt's jetzt alles schon, dann ist das Hauptargument gegen den Stahlfederdämpfer halt immer noch das höhere Gewicht.
Genau, und ich glaube, da braucht man wirklich jetzt mal kein Ingenieurswissen für, weil dass Stahl einfach schwerer ist als Luft. Ich glaube, das kriege ich wahrscheinlich sogar meinem 5-jährigen Sohn verklickert. Also
total, dass das besteht. Ja. Das gebe ich auch unumstritten und zu. Ich hab's auch. Ja.
Das sind dann schon die ein oder anderen 100 Gramm, die das einfach ausmacht. Und das ist für mich tatsächlich auch nach wie vor das Killer-Argument dagegen. Ich mag mein Rad gerne leicht und es wird ja immer schwieriger, das Rad leicht zu bekommen, weil wir sind bei 29 Zoll, wir sind bei Oversized Rahmen, Rohren und so weiter. Es wird alles schwerer aktuell. Es wird auch gewollt schwerer. Ich will, ganz ehrlich, ich bin sehr viel leichte Reifen gefahren und all so ein Leichtbauzeugs. Das will ich auch alles gar nicht mehr in meinem Rad haben. Ich will diese geilen Reifen haben, die es inzwischen gibt und die aber halt leider in 29 Zoll jetzt im Bereich Trail oder Mountain Enduro, die halt ein Kilo wiegen. Und ja. Es wird immer schwieriger, oder ich bin früher kleine Bremsscheiben gefahren. Würde ich auch nie mehr machen. Ich fahre 200, 180 oder am EMTB, selbst an einem leichten EMTB auch 200, 200 oder sogar 220, 200. Und ich bin jetzt nicht viel fetter geworden als früher. Also ich wiege immer noch ein bisschen über 70 Kilo. Ich könnte schon auch wahrscheinlich kleinere Scheiben fahren. Ich will es aber einfach nicht mehr. Also ich habe mich einfach auch an diese, so, was du ja auch gerade zum Thema Stahlfeder gesagt hast, ich habe mich an diese Performance gewöhnt und die will ich haben. Und beim Dämpfer denke ich mir, da gibt es inzwischen so gute Luftdämpfer. Also Fox X2 zum Beispiel ist ein genialer Luftdämpfer, gerade jetzt fürs Enduro. Da vermisse ich diese Stahlperformance nicht mehr so sehr oder ich vermisse sie eigentlich gar nicht. Und dann möchte ich wirklich nicht die 300 Gramm mehr mitschleppen. Und ja, die anderen Argumente hast du ja schon genannt. Also ein Luftfederdämpfer ist natürlich einfach perfekt abstimmbar. Für jeden. Also ich kann das Rad dann auch meinem Kumpel geben, der vielleicht 10 Kilo mehr wiegt, der pumpt ein bisschen Luft rein und es passt wieder. Oder wenn ich einen schweren Rucksack auf dem Buckel habe oder wenn ich nach Weihnachten vielleicht doch 5 Kilo mehr wiege, dann kann ich das anpassen. Das ist beim Stahlfeder, du hast gerade Beispiele genannt, inzwischen auch durchaus möglich, aber am Ende natürlich nicht so komfortabel wie bei Luft. Andere Probleme, die Stahlfeder früher hatten, die Hersteller hatten dann nur 3 Federhärten im Programm. Das war dann immer blöd, wenn man so dazwischen lag. Dann war es wirklich entweder hinten zu weich oder zu hart. Da gab es dann Möglichkeiten, da konnte man dann auch nochmal über die Dämpfung und also über die Druckstufendämpfung oder über die Federvorspannung dagegen wirken. Aber das war einfach nie optimal. Inzwischen bieten die Hersteller so viele Zwischenhärten an, dass da, glaube ich, auch wirklich jeder fündig wird. Ja, das Thema Negativfederwegmessen ist irgendwie auch noch so ein Thema, aber für mich ist eigentlich so das A und O Argument für den Luftdämpfer, hey, die funktionieren inzwischen so gut, dass die im Downhill-Weltcup gefahren werden und sie wiegen weniger, also deswegen
tun sie auch. Ich gebe das unumwunden zu. Für mich ist das einfach so ein No-Brainer. Und
ich finde es auch völlig legitim. Also wirklich, das ist ja das Tolle, das ist immer noch Räder, oder vielleicht sogar mehr denn je Bikes gibt, die mit dem Stahlfederdämpfer oder mit dem Stahlfederbein im Hinterbau daherkommen. Und ist doch super, wenn es die Auswahl gibt.
Es gibt auf jeden Fall eine kleine Form von Revival, dass die Hersteller sich auch, also früher, vor 10 Jahren, hätte kein Mensch gesagt, wir kommen mit einem Stahlfederrad. Das hat sich deutlich verändert und gibt den Leuten halt auch die Möglichkeit, dieses. Und das muss ich tatsächlich sagen, es gibt extrem gute Luftdämpfer mittlerweile und meine Skepsis rührt auch so ein bisschen noch aus der Zeit von den ersten Stahlfederdämpfern, Luftdämpfern. Aber es gibt tatsächlich, habe ich noch kein System gehabt, was mir so das Gefühl gibt, dass mein Hinterrad so am Boden klebt wie bei einem gut eingestellten Stahlfederdämpfer. Aber das ist auch so ein bisschen Gefühlssache. Was sind denn Wir gehen nochmal so ein bisschen zurück. Aktuelle Trends im Bereich Hinterbau. Wir haben das VPP-System schon angesprochen. Du hast das DW, also von Dave Weigel, das Weigel, angesprochen. Ja, gibt es aktuell Trends zum Beispiel? Also
es gibt zwei große Trends. Es gibt natürlich immer wieder neue Innovationen. Also Yeti hat zum Beispiel so eine Art Schlitten im Hinterbau implantiert oder Canyon hat mit dem Strive mit so einer Art Gasdruckfeder, die dem Hauptfederbein vorgeschaltet ist und den man dann vom Lenker aus bedienen kann und was dann quasi die komplette Geometrie des Rades und den Federweg ändert. Es gibt nach wie vor Scott mit dem Traction Control System, wo man auch über einen Remote-Hebel am Lenker quasi eine Luftkammer im Dämpfer sperren kann und damit auch den Federweg verändert. Also da gibt es immer noch ganz, ganz viele Innovationen, die aber dann immer auf einen Hersteller eigentlich beschränkt sind. Also das ist Hersteller X, der hat halt irgendwas Neues erfunden und verspricht den weltbesten Hinterbau aller Zeiten. Die Versprechungen sind auch nicht ganz falsch. Also all diese Systeme, die ich gerade genannt habe, das funktioniert alles. Das ist irgendwie auch alles cool, weil das ist mal neu und das ist ein bisschen anders. Ich bin jetzt aber da auch noch nichts gefahren, wo ich jetzt gesagt habe, okay, wow, das brauchen wir jetzt aber alle. Los, Breck und Co. kauft sofort dieses Patent, das braucht ihr alle. Hm. Nee, also dafür sind halt, da sind wir wieder am Anfang, dafür musst du halt dann auch bei solchen Systemen, die versuchen ja eigentlich auch immer diesen Kompromiss auszuhebeln. Also diesen Kompromiss aus Anti-Squat, Anti-Rise und trotzdem schönem Federverhalten. Die versuchen da irgendwie einen Kniff zu finden, dass das anders wird. Und wie gesagt, es funktioniert alles toll, aber es ist nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, das stellt alles völlig auf den Kopf. Es gibt aber zwei Trends, die sich momentan bei ganz vielen Marken durchsetzen. Das sind einmal Flex Stays. So, was ist das schon wieder? Oh.
Plastik ist das.
Ja, gibt's inzwischen aber auch mit Alu.
Ah, okay.
Ganz noch nicht viele, aber es kriegen einige auch mit Alu hin. Was bedeutet das? Das ist vor allem im Cross-Country-Bereich verbreitet. Haben wir gerade schon gesagt. Cross-Country, leicht, steif. Und wir hatten auch das Thema Horstlink oder eben Link in der Sitzstrebe, also abgestützte Eingelenker. Beim Flex-Day lasse ich das einfach weg. Das heißt, ich lasse dieses hintere Gelenk weg und konstruiere stattdessen die Ketten und Sitzstreben so, dass die flexen können, dass die quasi diesen minimalen Weg, den dieses Horstlinklager, das sind immer nur so ein paar Grad, diesen minimalen Weg, den dieses Horstlinklager bestreitet jetzt die Strebe. Das lässt sich mit Carbon wunderbar machen, weil mit Carbon oder Carbon kann ich so konstruieren, dass ich das zum Beispiel im vorderen Bereich der Kettenstrebe will ich es steif, dann mache ich es dick und viel Harz, kräftige Fasern. Im hinteren Bereich mache ich es dann einfach dünner, weicher. Ich baue das quasi so, dass es genau in die Richtung flexen kann, wie eben dann auch so ein Horstlinklager flexen würde oder eben das Lager im abgestützten Eingelenker flexen würde. Ja, wie gesagt, bei Carbon geht's super leicht. Es gibt inzwischen auch ein, zwei Hersteller, die das auch mit Alu machen. Das heißt, die dann wirklich auch so dünne Alu-Streben da hinten reinbauen, dass sie minimal flexen können. Da läuten jetzt bei ganz, ganz vielen wahrscheinlich die Alarmglocken. Oh, Gottes Willen, das bricht doch. Ich kenne tatsächlich noch keinen gebrochenen Flex-Day. Was nicht heißt, dass es das nicht gibt. Natürlich, am Rad bricht alles. Oder es gibt wahrscheinlich noch nichts, was auf der ganzen Welt, was an einem Fahrrad noch nicht gebrochen ist. Wahrscheinlich gibt es gebrochene Klingeln. Also es gibt, je nach Einsatzbereich und je nach Sturz oder so, kann alles kaputt gehen. Und natürlich werden auch Flex-Days irgendwo auf der Welt sein, die kaputt gegangen sind. Ich kenne auch keine. Das heißt,
wie viele Hersteller machen das denn? Mir fällt jetzt bei Flex-Days spontan Canyon ein.
Das sind garantiert inzwischen 20, 30, 40 Hersteller. Also es ist eigentlich also es ist schwieriger momentan im Cross-Country-Bereich, wenn da ein neues Rad auf den Markt kommt, also ein neues Cross-Country-Fully auf den Markt kommt oder ein Down-Country-Fully, wenn man jetzt mal diese 120 mm Federweg noch dazu nimmt. Und da die Top-Modelle aus Carbon haben alle Flex-Days eigentlich heutzutage.
Okay.
Das spart vor allem einfach Gewicht. Also ich spare mir hinten zwei Gelenke, weil sitzt ja auf jeder Seite eins. Ich spare mir dadurch vier Lager. Das sind, ja, so Pi mal Handkante werden das 100, 150 Gramm sein. Und das ist im Cross-Country-Bereich natürlich einfach eine relevante Kennzahl.
Wie fährt sich's denn?
Gleichzeitig erhöht sich die Steifigkeit und weniger Wartung. Klar, ein Lager weniger, was nicht kaputt gehen kann. Wie fährt es sich? Gefühlt ein kleines bisschen straffer.
Ja.
Kann aber auch, um ehrlich zu sein, Einbildung sein. Also ich habe zum Beispiel selber einen Specialized Stump Jumper, was ja eigentlich gar nicht mehr Cross-Country ist. Das ist ja schon Trail-Kategorie. Hat zwar nur 125 mm Federweg hinten, aber 140 vorne. Das hat auch Flex-Days. Also selbst in dieser Kategorie mit relativ viel Federweg. Und das Rad fährt sich fantastisch. Also da kann ich nicht sagen, das fährt sich jetzt irgendwie schlechter wegen der Flex-Days. Wie gesagt, so rein gefühlt einen Tick weniger sensibel. Aber ob das jetzt, und da sind wir wieder beim Einsatzbereich, ob das jetzt bei einem Hinterbau von 100 mm Federweg, den ich ja eh relativ sportlich straff haben will, ob das da ausschlaggebend ist oder ob das nicht sogar am Ende eher positiv ist, sei jetzt mal dahingestellt. Definitiv aber ein ganz großer Trend.
Also für mich war es, ich habe es mal auf einer Canyon-Präsentation gefahren, ist allerdings schon ein bisschen länger her. Ich mochte es nicht so sehr. Für mich, kann mir aber auch super vorstellen, dass der Cross-Country-Fahrer damit sehr, sehr happy wird. Für mich als eher All-Mountain-Fahrer war es jetzt nicht das Richtige.
Ja, und, aber auch da, die Entwicklung schreitet natürlich voran und die Carbon-Entwicklung wird auch von Tag zu Tag besser. Ich glaube schon, dass das, also das ist definitiv ein Trend, der, glaube ich, sich im Cross-Country-Bereich 100 bis 120 Millimeter, der da nicht mehr wegzudenken ist.
Und der andere Trend? Der
andere ist eigentlich genau das Gegenteil. Also er ist genau das Gegenteil von leicht. Er ist das genaue Gegenteil von simpel. Er ist auch genau das Gegenteil von eher straff. Sondern da sind wir jetzt beim Trend High Pivot. High Pivot, ja, auch wieder Englisch, heißt im Prinzip hoher Drehpunkt. Das heißt, der Hauptdrehpunkt, den ich am Rad habe, das ist so der im Bereich der des Tretlagers. So wie du ganz am Anfang ja schon gesagt hast, beim Eingelenker gab es nur diesen einen Punkt, wo sich dann alles quasi drum gedreht hat. Und es ist immer noch der Hauptdrehpunkt, auch wenn wir inzwischen von sogenannten virtuellen Drehpunkten sprechen. Das ist auch ein Effekt des Viergelenkers, dass der und auch des VPPs, dass dieser Hauptdrehpunkt, also quasi der Punkt, um den sich das Rad dreht, also Stichwort Raderhebungskurve, dass es den eigentlich gar nicht gibt, sondern dass der virtuell da irgendwo im Raum ist. Weil ich ja eben vier Gelenke habe, die sich ja alle drehen, aber sie drehen sich um einen Punkt. So, das ist also der Hauptdrehpunkt. Und beim High-Pivot-System setzt man diesen Drehpunkt bewusst sehr weit nach oben. Das hat den Effekt, dass, und das hatten wir am Anfang schon, die Raderhebungskurve dann tatsächlich auch nach oben hinten weggeht. Das heißt, rein vom Federverhalten, super sensibel, folgt dem Schlag perfekt, also ist perfekt in die Schlagrichtung eingesetzt. Welchen Nachteil hat das? In der Theorie erstmal natürlich unglaubliche Antriebseinflüsse, weil wenn der Drehpunkt weit weg von meiner Kette ist, habe ich extreme Antriebseinflüsse. Auch das hast du ganz am Anfang mal gesagt, mit dem Drehpunkt auf dem mittleren Kettenblatt. Das war früher tatsächlich so, als man noch drei Kettenblätter hatte, musste man diesen virtuellen Drehpunkt auf eine bestimmte Höhe legen. Und zwar hat man den immer auf die Höhe gelegt, wo quasi die Kette durchgeht. Jetzt ist das Problem natürlich bei einem Dreifachkettenblatt. Was mache ich denn da jetzt? Mal ist die Kette da unten, auf dem kleinen, mal in der Mitte, mal auf dem großen. Man hat es dann entweder, hat man diesen virtuellen Drehpunkt auf Höhe des mittleren Kettenblatts gelegt oder noch häufiger zwischen zwei. Das heißt, beim Cross-Country-Bereich hat man es dann zwischen das mittlere und das große gelegt. Weil man davon ausgegangen ist, so im Cross-Country werden meistens die beiden Kettenblätter gefahren. Ja. Beim Enduro lag dann der virtuelle Drehpunkt eher so zwischen kleinem und mittlerem. Hatte dann oft den Effekt, dass zum Beispiel bei einem Enduro, dass ich ein Enduro auf dem großen Kettenblatt, also damals, als wir noch drei Kettenblätter hatten, das fuhr sich dann auf dem großen Kettenblatt immer fürchterlich. Ja. Konnte man auch sagen, okay, wurscht, wann fahre ich schon mit dem, mache ich eh runter, mache einen Bashguard dran, dann stört's mich nicht mehr. aber das war so ein bisschen so das Problem damals bei den Mehrfachkettenblättern. Ist jetzt mit Einfachkettenblatt übrigens viel, viel einfacher geworden. Auch deswegen funktionieren die Hinterbauten heutzutage besser als früher, weil ich den Drehpunkt exakt dahin legen kann, wo die Kette durchläuft. So, jetzt beim High Pivot liegt der Drehpunkt aber auf einmal viel, viel höher als die Kette. Was machen da die Hersteller jetzt? Also beispielhaft Norco, Cannondale, Trek, also auch da kommen immer mehr. Größtenteils im Enduro-Bereich und im Downhill-Bereich. Sie bauen quasi ein zweites Kettenblatt. Ist also natürlich kein wirkliches Kettenblatt, sondern ist eine Umlenkrolle, genau. Ja. Und man setzt diese Umlenkrolle dann oberhalb des Kettenblattes und zwar wieder genau dahin, wo der Drehpunkt ist. Also so, dass die Kette über diese Umlenkrolle wieder durch diesen virtuellen Drehpunkt hindurchläuft. Was will man damit erreichen? Natürlich wieder beides. Man will wieder erreichen, dass eben weil die Kette durch den Drehpunkt läuft und man einen gewissen Anti-Rise und einen gewissen Anti-Squat-Wert erreicht, dass die Federung neutral ist. Gleichzeitig, wenn man nicht tritt, wenn man nicht bremst und so weiter, hat man natürlich dann wieder die Vorteile dieses hohen Drehpunktes und die Vorteile der nach oben hinten weg gerichteten Raderhebungskurve. So, was sind jetzt da die Nachteile? Einmal Geometrieveränderung. Ist auch immer so eine subjektive Sache. Merke ich das wirklich, dass mein Hinterbau länger wird beim Einfedern oder merke ich das nicht oder bilde ich es mir ein? Gewicht, ganz klar. Nochmal ein Rädchen, nochmal Lager, wiegt definitiv mehr. Wartungsaufwand. Ich habe wieder mehr Sachen am Rad, die kaputt gehen können, die ich pflegen muss. ganz banales Beispiel oder ein ganz banales Problem, ich brauche eine extrem lange Kette. Die meisten Standardketten, zumindest wenn ich einen XL-Rahmen habe, sind die Standardketten zu kurz. Banales Beispiel kann aber, wenn ich irgendwo jetzt am Gardasee bin und ich komme runter und am letzten Stein zerhackt es mir die Kette, dann habe ich auf einmal ein Problem. Also wenn ich
vor Glück allen hab, Dingen jetzt hat man dann ein Problem
ja, wegen wenn der Lieferung. Ja gut, jetzt gibt es eh keine Ketten, okay. Wenn ich Glück habe, habe ich halt ein paar Ersatzglieder irgendwie eingepackt und kann eine neue Kette kaufen und die dann quasi länger bauen. Hm. Aber das sind so die Nachteile. Aber es ist vor allem natürlich das Thema Gewicht und deswegen ist das auch eine Geschichte, die, glaube ich, jetzt erstmal sehr stark im Enduro-Bereich, vielleicht auch im EMTB-Bereich. Rocky Mountain hat gerade wieder ein neues EMTB vorgestellt, was auch eine Umlenkrolle hat. Ja, es wird sich in den Bereichen sicherlich jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, ob es sich durchsetzen wird. Es wird immer mehr Räder damit geben, aber ich glaube, da wird nicht jeder Hersteller
drauf anspringen. Es gibt noch ein banaleres Problem als die lange Kette. Es sieht total komisch aus erstmal. Das ist jetzt extrem banal, aber das ist ja tatsächlich.
Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Also wer da drauf steht, weil es ja auch so ein bisschen retro, das sieht so ein bisschen aus wie, weiß nicht, wer sich noch so an die alten Downhiller von Honda erinnern kann. Auch Track hatte mit dem Session schon, also Session hat jetzt wieder, die Downhill-Legende von Track auch, das Session hat jetzt wieder ein High-Pivot, hatte das zuletzt, glaube ich, vor 25 Jahren oder so. Also es sieht irgendwo ein bisschen retro aus, es sieht natürlich sehr massig aus und sehr, sehr nach Motocross irgendwie. Mhm. Wer das mag, wird es cool finden. Ich finde es, um ehrlich zu sein, auch so, mir ist es auch irgendwie too much. Also so wie ich gerade auch gesagt habe, ich finde, die Räder werden eh schon so schwer gerade und an vielen Ecken und Enden macht das Gewicht auch Sinn. Reifen, Bremsen. Keiner will mehr in einem Enduro eine 2-Kolben-Bremse fahren, ist auch ganz klar. Aber dann immer noch da nochmal wieder 300 Gramm drauf, weil die Raderhebungskurve vielleicht dann um 5% besser ist. Weiß nicht, tue ich mir schwer mit. Aber ist ein Trend.
Nochmal eine Frage. Ja, genau. Nochmal eine Frage zu der Radhebungskurve. Bei den virtuellen, also VPP-System, Virtual Pivot Point heißt das ja, die wird erzeugt durch, also ich glaube, das muss man dem Zuhörer vielleicht nochmal erklären, vielleicht ist es nicht jedem so geläufig, die wird erzeugt durch verschiedene Lagerungssysteme. Wie viele sind da Maximum? Ich glaube, dieses DW hat irgendwie, das ist ja quasi ein Parallelogramm, was sich hinter dem Tretlager befindet. Ist das richtig? So ungefähr,
grob? Der DW-Link hat auch 4 Gelenke. Also auch die.
Okay.
Auch ein typischer VPP-Hinterbau hat 4 Gelenke. Um diese 4 Gelenke dreht sich dann im Prinzip alles. Das heißt, die drehen sich natürlich nicht in dem Sinne jetzt gegeneinander, das eine so rum. Aber man kann sich das einfach vorstellen. Oder ein schöner Trick einfach mal, wenn man mal die Zeit und die Muße hat, geht man in die Garage oder geht man in eure Werkstatt, baut man einfach den Dämpfer aus. Muss nicht komplett sein, einfach einen Punkt mal ausbauen und dann hebt und senkt mal das Rad. Dann seht ihr tatsächlich die Raderhebungskurve, also ihr seht, wohin sich das bewegt. Ihr seht auch, was die einzelnen 4, in der Regel halt 4 Gelenke, dann machen. Also in welche Richtung dreht sich da eigentlich welches Gelenk? Und ja, beim VPP hat man im Prinzip immer 2 Umlenkhebel. Und man hat, das ist so das eins der Kernmerkmale, man hat ein starres hinteres Dreieck. Das heißt, beim Viergelenker sind ja die Streben über Gelenke mit dem Hauptrahmen verbunden. Und beim VPP habe ich quasi hinten ein komplettes Dreieck. Und dieses Dreieck ist dann wiederum mit dem Hauptrahmen und mit dem Stoßdämpfer verbunden.
Das Bekannteste ist wahrscheinlich, also was man sofort, wo man es auch schön sehen kann, ist wahrscheinlich Santa Cruz einfach.
Genau, Santa Cruz ist so nicht der Erfinder des VPP-Systems, aber so der Hauptabnehmer dieses Patents im Prinzip, genau.
Ah, ja.
Und auch einer der wenigen Hersteller, die ihren Hinterbau auch wirklich VPP nennen dürfen, Also da steht dann auch wirklich VPP mit so einem kleinen Copyright drüber, weil das auch ein Patent ist und weil ja, weil Santa Cruz eben dieses Patent nutzt und den Hinterbau dementsprechend auch so nennen darf. Der D-Wheeling oder auch Maestro, das sind alles Abwandlungen. Die funktionieren dann immer ein bisschen anders, so dass sie eben dieses Patent umgehen. Also da ist dann zum Beispiel wirklich die Drehrichtung der Gelenke genau andersrum. Oder die Anordnung der Umlenkhebel ist, klingt jetzt auch ein bisschen blöd, quasi so ein bisschen gespiegelt. Aber das Grundprinzip ist dasselbe. Starres hinteres Rahmendreieck, was sich über zwei Umlenkhebel oder zwei Wippen, wie auch immer man es nennen will, dann quasi in die Höhe erhebt und wieder senkt.
Und da geht es nur um Patent umgehen oder hat das auch funktional noch andere? Also das ist wahrscheinlich die Frage, wen man fragt, wenn man den entsprechenden Entwickler fragt. Das ist
tatsächlich die Frage, wen man fragt. Also wenn man jetzt gerade die US-Firmen, die US-Brands jetzt vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren, als das Viergelenker-Patent noch bestand in den USA, wenn man die da gefragt hätte, warum macht ihr das denn jetzt so? Natürlich, wenn die gesagt haben, oh, because it's awesome. Ja. It's much more better than that fucking four bar length from Specialized, bla bla bla. Und von daher kann ich die Frage so gar nicht beantworten. Also es wird ein Mittelding sein aus, wie bauen wir einen Hinterbau, ohne ein Patent zu nutzen, für das wir viel Geld zahlen müssen. Und wie machen wir es dann trotzdem aber auch wirklich gut? Und diese ganzen VPP-Systeme, die vielleicht wirklich mal ursprünglich auf die Welt kamen, weil man eben den klassischen Viergelenker nicht nachbauen durfte, die haben sich ja auch trotzdem durchgesetzt. Das heißt, man hat da auch irgendwann gesehen, hey, das funktioniert ja auch wirklich gut. Also das ist ja eigentlich vom Prinzip so ähnlich wie ein Viergelenker, nur eben anders. Also, und dann hat man das natürlich weiterentwickelt und da sind wir wieder bei der Frage, was ist denn jetzt besser? Und man kann sie nicht beantworten. Und also ich für meinen Teil fange da auch gar nicht erst mit an. Also es gibt genug Fans dann jetzt auch von VPP-Systemen, die einfach sagen, na, VPP ist das Beste und ich fahre nur Räder wie Intense oder Santa Cruz oder Bikes, die ein VPP-System haben oder Giant eben und mir kommt kein Viergelenker ins Haus und andere sagen wiederum, na, der klassische Viergelenker, das ist das System, das ist das Simpelste, das ist das am besten Erforschste, das ist das Beständigste. Ich fahre nur Viergelenker. Würde ich nie machen. Also ich bin, glaube ich, in meinem Leben auch schon alles Mögliche gefahren. Also vom abgestützten Eingelenker über den Viergelenker, über aktuell fahre ich einen Sechsgelenker.
Was ist denn überhaupt noch? Das müssen wir noch mal kurz sagen. Also welche Gelenke zählen dazu? Beim Viergelenker haben wir ein Lager als Hauptlager unten im Tretlagerbereich. Dann haben wir eins in der Kettenstrebe oder Sitzstrebe.
Ja, wenn es in der Sitzstrebe wäre, würden wir es als abgestützten Eingelenker bezeichnen, was bescheuert ist, weil es auch ein Viergelenker ist, aber egal.
Mhm. Und dann haben wir noch oben am Dämpfer letztlich zwei Drehpunkte.
Genau. Das sind die man zählt. Ja.
Okay. Genau.
Und natürlich, wie ich das alles anordne, da gibt es es gibt extrem verschachtelte Systeme, wo wirklich diese beiden Wippen nochmal ineinander greifen. Das hat Focus zum Beispiel mal, ich weiß gar nicht, ob sie es noch weitermachen. Oder eben Specialized am Demo oder auch am Kenevo SL, wo quasi nochmal eine weitere Wippe dazukommt, wo es dann wirklich zum Sechsgelenker wird. Mhm. Ja, da gibt es unglaublich viele Varianten und das ist auf der einen Seite auch wieder das Schöne, weil es vielseitig ist. Wie gesagt, Federgabel, ja, sieht dann fast immer gleich aus. Ja, es gibt Upside-Down-Federgabeln, ja, es gibt Parallelogramm-Federgabeln, die aber natürlich auf dem Markt nicht so wirklich eine Bedeutung haben. Und beim Hinterbau, das sieht dann schon bei fast jedem Rad irgendwie dann doch ein bisschen anders aus und da ist immer noch, ja, wahnsinnig viel Bewegung, buchstäblich drin. Also da steht die Entwicklung nicht still.
Da ist Bewegung drin, ja.
Ja, wobei man die Bewegung ja wiederum nicht immer will.
Ja, genau.
Stichwort Anti-Squat. Aber da passiert nach wie vor noch viel. Und ich glaube, das Thema ist da einfach, den optimalen Hinterbau kann es nicht geben und gerade deswegen versucht man es trotzdem.
Hervorragend. Ja, optimal. Dann gehen wir nochmal zu der angekündigten, zum angekündigten Kurz-Workshop. Weil wir haben jetzt ganz viel über die Theorie gesprochen, wenn ihr zu Hause neben eurem Rad steht oder es vielleicht gerade auch zur Hand habt, wie stelle ich denn die Federung tatsächlich ein? Das ist ja wahrscheinlich erstmal die Frage, was für ein Fahrertyp bin ich? Bin ich eher Cross-Country-Fahrer oder All-Mountain-Enduro-Fahrer? Der Negativweg will eingestellt werden.
Ja, ich würde da sogar gar nicht mehr so sehr in die Kategorien denken.
Cross-Country hat sich angenähert, ne?
Ja, beides hat sich angenähert. Mhm. Der Enduro-Fahrer will, oder zumindest so der wirklich Ambitionierte, der will sein Fahrwerk auch gar nicht mehr so super weich, weil der will sich zum Springen abdrücken, der will sich in die Anleger reindrücken. Das heißt, der stellt sich sein Fahrwerk auch nicht mehr mit 40% Negativfederweg ein, wie vielleicht früher. Mhm. Und umgekehrt, haben die Cross-Country-Fahrer natürlich inzwischen auch gemerkt, dass wenn sie ihre Federung so wie früher mit 10% Negativfederweg abstimmen, dass sie sie dann eigentlich auch gleich lassen können.
Bei den Kursen heutzutage, ja.
Und bei den Kursen heutzutage geht's gar nicht mehr. Also da muss ich ein funktionierendes Fahrwerk haben und das funktioniert mit 10% Negativfederweg natürlich nicht. So, jetzt haben wir wieder die ersten Fragezeichen vermutlich. Was ist denn der Negativfederweg? Das klingt ja auch...
negativ.
Klingt ja auch irgendwie schon mal beschissen auf gut Deutsch. Also warum habe ich denn jetzt auf einmal einen negativen Federweg? Im Englischen wird es als Zack bezeichnet und das ist eigentlich beim Abstimmen eines Fahrwerkes erstmal das absolute A und O. Wir sprechen jetzt wirklich mal rein vom Luftfederdämpfer und von der Luftfedergabel. So. Weil damit kann ich eben mit dem Medium Luft kann ich diesen Negativfederweg einstellen. Was heißt das jetzt? Der Zack oder der Negativfederweg ist der Federweg, der bereits genutzt wird, wenn ich einfach nur in dem Rad sitze, stehe, also wenn ich auf dem Rad bin.
Letzten Endes, wie tief das einsinkt, kann man so
genau, ganz... Genau, genau. Jetzt wird auch wieder der eine oder andere sagen, ne, das ist doch völlig bescheuert, dann ist doch schon mein Federweg weg. Ja, der ist dann schon weg. Das muss aber auch so sein, weil ansonsten wäre das Ansprechverhalten eine Katastrophe, weil dann wäre die Federung so hart, dass sie halt quasi gar nicht federn würde. Das heißt, ich brauche diesen Negativfederweg, indem ich mich auch tatsächlich dann beim Pedalieren, beim normalen Flowtrail-Fahren, da bewege ich mich tatsächlich auch immer in diesem Bereich, so rund um diesen Negativfederweg herum. Deswegen ist der auch so wichtig. Deswegen ist der wichtig, was die Kennlinie angeht, also dass da schon noch eine gewisse Stabilität ist und dass der da schon nicht wegsackt. Deswegen ist es aber auch wichtig, den exakt einzustellen. Wie mache ich das jetzt? Eigentlich relativ simpel. Ich nehme einfach mal das Rad so, wie es da jetzt ist, setze mich da drauf, schiebe diese O-Ringe, diese Gummiringe, die in der Regel, also hoffentlich am Standrohr von der Federgabel und vom Dämpfer sind, wenn nicht, Kabelbinder nehmen oder ein Haargummi, irgendwas. Ich brauche einfach irgendwas, um das abzulesen. Die schiebe ich ganz nach unten, dann ja, setze ich mich im Idealfall aufs Rad, schiebe die nochmal nach unten, weil die bewegen sich dadurch ein bisschen. Im Idealfall habe ich einen Kumpel oder eine Freundin oder Ehefrau, Ehemann, wen auch immer, der mich dabei festhält. Weil wenn ich den Fuß auf den Boden tue, dann bin ich halt nicht mit dem ganzen Gewicht drauf. Oder ich lehne mich mit dem Griff so ganz sanft an eine Wand. Das funktioniert schon auch. Ja. Dann absteigen, auch ganz wichtig, nicht die Bremse ziehen. Nicht beim Absteigen einmal komplett durchfedern. Absteigen und einfach mal gucken, wo befindet sich denn jetzt so dieser Ring? Der Ring sollte so ganz grob 20-30% des Federwegs abgedeckt haben. Das heißt, wenn ich eine, ja, ganz simpel jetzt mal 100 mm Federgabel habe, dann sollten da ungefähr 2,5 cm von genutzt worden sein.
Genau. Man sagt ja auch eigentlich aufsetz. Dann ist noch so ein bisschen die Frage sitzend oder stehend.
Ja, auch so eine Philosophiefrage.
Auch eine Philosophiefrage.
Da hat man früher gesagt, der Cross-Country- und Marathon- und Tourenfahrer, der sitzt mehr, also soll der sich beim Abstimmen setzen. Der Endurist, der steht mehr, also soll der sich hinstellen. weil er mehr Gewicht auf die Gabel bringt. Ich mache in der Regel beides so ein bisschen und ich balanciere das aus und ich merke es dann auch beim Fahren, ob es passt oder nicht.
Man sollte aber im Stehen tatsächlich, oder wenn man drauf den Negativfederweg ermitteln möchte, den man jetzt aktuell hat, sollte man einmal das so ein bisschen durchdrücken, dass man vorne und hinten mal so wippt.
Genau, das sollte man dann halt wieder dran denken, den Ring wieder runterschieben.
Genau.
Und ja, was ist, wenn's nicht stimmt, also wenn es dann 40% sind oder nur 10, dann kommt halt das Thema Luft ins Spiel. Das heißt, dann pumpe ich entweder mehr Luft rein oder ich nehme ein bisschen Luft aus der Gabel und aus dem Dämpfer raus und dann taste ich mich da einfach ran. Ja. Bei ganz vielen Federgabeln ist zum Beispiel dieser Richtwert abgedruckt. Also RockShox macht das zum Beispiel, Fox macht das inzwischen auch. Da steht der Wert auf der Gabel drauf. Also da steht dann quasi mein Gewicht, 70 Pfund, naja, okay, 70 Kilo, 75 Kilo und umgerechnet dann in Pfund. Und daneben steht dann der PSI-Wert, also quasi der Luftdruckwert, den der Hersteller dafür empfiehlt. Auch da wieder, das ist ein Richtwert. Genau, es ist alles am Ende ein Richtwert. Also man muss es dann ein bisschen für sich rausbekommen. Ist die Federgabel jetzt dann vielleicht mit den 25%, die ich jetzt mal so eingestellt habe, dann am Ende doch zu weich oder doch zu hart, dann hat man da den Spielraum, sich anzupassen. Und da auch bitte nicht drauf achten, wenn das ist so der klassische Fehler, die Leute stimmen ihre Federgabel ab, fahren eine Runde, kommen wieder, gucken auf ihr Rad, wo dann jetzt dieser Ring ist und ich habe ja gar nicht den ganzen Federweg genutzt. Das muss so sein. Der Federweg ist dafür da, dass man, also gerade jetzt bei einem Enduro irgendwie mit 160, 170 Millimeter Federweg, den nutze ich nie komplett beim normalen Fahren. Selbst im extremen Gelände nutze ich ihn immer noch nicht ganz komplett. Ich brauche aber diese Reserve, wenn mal wirklich was schief geht, wenn ich irgendeinen Drop auf der Nase wirklich lande, wenn ich einen riesen Brocken übersehen habe, der auf einmal nach der Kurve bei voller Fahrt vor meinem Vorderrad liegt. Dafür brauche ich diesen letzten Zentimeter Federweg. Das ist wirklich so meine Überlebensreserve.
Und viele Hörbeln sind ja auch so abgestimmt, dass die genau das eben nicht freigeben im normalen Fahrmodus.
Genau. Das wäre nämlich wirklich zu viel, weil dann würde ich wenn ich schon auf einem leichten Trail oder auch auf einem bisschen härteren Trail, wenn ich da schon den kompletten Federweg meines Rades nutze, dann ist die Federung zu weich abgestimmt. Also dann lieber nochmal ein bisschen reingehen. Ja, dann wird's, fühlt sich vielleicht nicht ganz so plüschig an und vielleicht ist es nicht ganz so sensibel. Aber beim wirklichen Fahren ist es dann besser. Also das muss man immer noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Das ist so ein bisschen wie der Helm für eure Gabel. Es gibt zwar auch eine Gabel, die Helm heißt, aber die ist nicht gemeint, sondern es ist der Schutz, die Reserve, die ihr dafür braucht. Ich bin ja auch der Mann fürs Zubehör bei der Mountainbike, deshalb würde ich auch immer empfehlen, es ist zwar eine Marginalie so ein bisschen, aber ich würde schon empfehlen auch mit, dass ihr euch nicht nackt aufs Rad setzt, sondern mit den Klamotten und der Ausrüstung, die ihr auch dann dabei habt. Weil 5-6 Kilo Rucksack, wenn ihr da wirklich eine komplette Turnausrüstung mit Wasser und Werkzeug und Ersatzjacke und so weiter mitschleppt und vielleicht sogar auch zur Arbeit fahrt und dann irgendwie euer Laptop mitnehmt, das macht schon auch einen Unterschied, was den Negativfederweg angeht.
Das macht definitiv einen Unterschied, deswegen ist der Tipp richtig. Und der nächste Tipp ist dann, da sind ja noch ganz viele Rädchen meistens drin, ne? So blaue und rote und Hebelchen.
Tipp, Finger weg. Nein.
Genau, ja doch, ja, am Anfang so tatsächlich bisschen. Mal zum Abstimmen, also zum Abstimmen des Negativfederwegs am besten das alles resetten quasi. Also die roten Knöpfe sind meistens die Zugstufe, die bewirken, wie schnell federt das Fahrwerk aus. Und die Druckstufe ist quasi der Gegenpart, die bewirkt, wie viel Energie oder wie viel Widerstand bietet das Fahrwerk, ja, den Schlägen, die da kommen. Das am besten alles nach links drehen, also rausdrehen am Anfang. Wenn ich dann meinen Negativfederweg gefunden habe, dann geht's an den Rebound, weil der ist wichtig. Der muss jetzt so eingestellt werden, dass das...
Stopp, Rebound müssen wir erklären, das ist die Ausfedergeschwindigkeit.
Genau, Rebound im Englischen oder im Deutschen Zugstufendämpfung. Ja. Rebound ist eigentlich das schönere Wort, kann man sich auch einfach besser bildlich vorstellen. Also das ist so quasi dieses, wie schnell bounced die Gabel quasi wieder wieder aus. Das darf nicht zu schnell sein, weil dann habe ich wirklich so einen Bouncing-Effekt, also dass die Gabel quasi springt und der Hinterbau. Das darf aber auch nicht zu langsam sein, weil dann kann das Fahrwerk schnellen Schlägen nicht schnell genug folgen. Man gibt so als Tipp immer, zum Beispiel bei der Gabel, mit aller Kraft versuchen, sie einzufedern und dann den Rebound so einstellen, dass sie schnell ausfedert, aber das Vorderrad nicht vom Boden abhebt. Das ist mal so die Faustregel. Auch da rantasten, mal einen Klick mehr versuchen, mal einen Klick weniger versuchen. Dasselbe gilt dann für diese blauen Knöpfchen, das ist die Druckstufe. Da empfehlen wir eigentlich immer, im Ideal funktioniert das Rad so, dass man mit sehr wenig Druckstufe fahren muss. Also gerade bei diesen dreistufigen Druckstufenhebeln, die man oft am Hinterbau hat, lieber das Rad so abstimmen, dass es offen funktioniert. Und dann kann ich immer noch, wenn ich irgendwie 1000 Höhenmeter auf Asphalt fahre, dann kann ich immer noch hinten quasi den Lockout irgendwie so reindrehen oder eine erhöhte Dämpfung reindrehen. Wird alles kompliziert im Enduro-Bereich, wo ich dann oft High-Speed- und Low-Speed-Druckstufe habe und High-Speed- und Low-Speed-Rebounds, wo ich wirklich ein komplexes Zusammenspiel aus 4 Einstellparametern plus Luftdruck habe und wo ich mich echt rantasten muss. Und auch da nochmal ein ganz wichtiger Tipp, verändert immer nur einen Parameter auf einmal. Also nicht sagen, okay, jetzt packe ich noch 10 PSI rein, drehe aber die Druckstufe dafür um 3 Klicks rauf, mach den Rebound um 2 Klicks mehr und fahr mal.
Genau, ja.
Dann komme ich wieder und sag, boah, das war echt eigentlich besser, aber noch nicht optimal. Nur, was hat das jetzt bewirkt? Also deswegen einfach Grundsetup finden und dann damit rumspielen. Dann einfach mal den Rebound, wenn man so das Gefühl hat, der ist vielleicht doch ein bisschen zu langsam, einfach mal eine Runde drehen. Am besten, man hat so eine Hausrunde, von der man irgendwie weiß, die ist immer gleich. Man fühlt sich auch gerade gleich gut, man wiegt auch dasselbe wie am Tag vorher. Dann vielleicht einfach mal einen Parameter um 2 Klicks ändern und dann wieder gucken.
Ja, also du hast gerade gesagt, immer nur einen Parameter ändern. Ich bin tatsächlich, ich gehe nur mit Klickweise vor. Also ich ändere es tatsächlich nur um einen Klick und guck, wie verändert sich es auch allein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es sich verändert. Und auch wenn ihr jetzt sagt, ich habe ein Fahrwerk, da ist irgendwie Highspeed und Lowspeed Compression und all der ganze Zip und Zap dran, keine Panik. Also ich fahre jetzt auch schon wirklich lange und ich bin trotzdem eigentlich, was das Fahrwerk anstellen angeht, total simpel unterwegs. Also bei uns ist da auch nicht unbedingt Raketenwissenschaft angesagt. Ich fahre meine Zugstufe 2 Klicks zu und die Lowspeed Compression 1 Klick und die Highspeed Compression habe ich offen. Punkt. Mehr mache ich da gar nicht.
Und siehst du, fahre ich wieder anders.
Ja, okay.
Also jetzt zumindest jetzt an dickeren Rädern, an Enduros, ich fahre sehr wenig Low-Speed-Compression. Ich fahre etwas mehr High-Speed-Compression, weil ich eben bei Sprüngen, bei Drops, bei Landungen eben nicht will, dass die Federung zu... Also das ist quasi das, was man als High-Speed bezeichnet. Da ist der Name auch wieder ein bisschen schwierig. Das heißt nicht, das ist die Compression, die funktioniert, wenn ich schnell fahre. Sondern High Speed heißt im Prinzip großer Schlag, also hoher
schneller,
Stoß.
Schneller
großer Stoß, genau.
Ja.
Es bezeichnet quasi die Geschwindigkeit, mit der die Gabel, bleiben wir mal bei der Gabel, weil es simpler ist, mit der die Gabel einfedert. Und natürlich, wenn da ein riesiger Schlag drauf kommt, also jetzt gerade bei einer Landung oder vielleicht gerade auch bei einer verpatzten Landung, nach irgendwie so einem mehr oder weniger hohen Drop, dann ist da natürlich eine extrem schnelle Energie drauf und die High-Speed Compression und vor allem auch der High-Speed Rebound, die dämpfen das Ganze dann wieder stärker. Also deswegen fahre ich tatsächlich ein bisschen mehr High-Speed, sofern es einstellbar ist. Beim Rebound habe ich mich auch so ein bisschen verändert über die Jahre. Ich bin früher relativ schnell immer gefahren ich selber, sondern von meinem Fahrwerk her. Fahr da inzwischen eher wieder ein Tickel mehr Zugstufe. Aber so im Groben und Ganzen halte ich mich, gerade was Federgabeln angeht, also gerade was jetzt so super komplizierte oder komplexe Gabeln wie eine Fox 38 angeht, ich halte mich da sogar ziemlich an die Herstellerangaben. Da denke ich mir tatsächlich auch einfach, hey, die Jungs, die das da draufgeschrieben haben, die fahren sicherlich nicht gerade schlechter Rad als ich. Die haben mit Sicherheit mehr Erfahrung mit Fahrwerken und allem. Die werden da schon keinen Blödsinn draufschreiben. Und das passt für mich tatsächlich alles immer ziemlich gut. Ja, vielleicht dann hier und da mal noch einen Klick mehr oder einen Klick weniger als angegeben ist. Aber da macht man wirklich, also ich kann es auch wirklich nur jedem raten, sich gerade bei den Gabeln erstmal an die Herstellerangaben halten, da macht man nichts falsch. Es war früher übrigens auch so ein bisschen anders, als nämlich auch gerade da, das Thema hatten wir auch schon, die Kennlinien noch nicht so optimal abgestimmt waren und gerade die Progression hinten raus nicht so gut war, da neigten gerade Federgabeln tatsächlich zum Durchschlagen. Also, dass man wirklich so bang auf den Endanschlag ging.
Das kenne ich, ja. Dann hat man die aufgemacht und dann kamen lauter Kleinteile raus.
Genau, weil dadurch natürlich die Gabeln kaputt gehen, haben die Hersteller damals immer deutlich höhere Drücke draufgeschrieben, als man sie eigentlich fahren wollte. Also das kennt man manchmal noch von Reifen. Auf einigen Reifen steht, glaube ich, immer noch auf Mountainbike-Reifen irgendwie empfohlener Druck 3-4 bar oder sowas.
Ja.
Das ist natürlich völliger Blödsinn.
Nicht machen.
Genau, das diente den Herstellern oder dient den Herstellern einfach als Absicherung, damit es nicht kaputt geht. Und deswegen stand früher auf den Federgabeln, ich weiß das von RockShox immer noch, da lag ich, glaube ich, so bei einer Pike irgendwie immer bei... Ich brauchte so 60 bis 70 PSI irgendwie, aber als Empfehlung stand, glaube ich, 100 drauf.
Ich meine, wir haben jetzt schon lange gesprochen, aber mir fliegt gerade tatsächlich echt noch so ein Gedanke zu. Beim Thema Fahrwerk müssen wir eigentlich auch über den Luftdruck reden, weil wenn sich jemand da draußen hinstellt und sagt, okay, ich habe jetzt die Tipps der Mountainbike-Jungs befolgt, ich habe mich erstmal nur an die Zugstufe rangemacht und habe irgendwie alles andere aufgelassen und habe da irgendwie 2-3 Klicks zugemacht und mal geguckt, wie es ist. Wenn ihr den komplett aufmacht, werdet ihr sowieso beim berühmten Bordsteinkantentest, den empfehle ich immer. Einfach im Sitzen, also alles aufmachen, Low-Speed-Compression auf, High-Speed-Compression auf, wenn ihr das überhaupt dran habt, ansonsten Zugstufe komplett aufmachen und fahrt einfach schön im Sitzen wie ein nasser Sack einfach eine Bordsteinkante runter. Und wenn das Rad dann einfedert beim Runterfallen, also plopp, dann das Ausfedern beachten, also wie das Rad rauskommt. Man sollte zur groben Orientierung, je nachdem, wie hoch die Bordsteinkante ist. Wir gehen jetzt mal vom deutschen Durchschnitt vielleicht bei 10 oder 12 Zentimetern aus. Ich weiß nicht genau, wie hoch Bordsteinkanten sind. Dann sollte das einmal hochkommen und dann kann es noch einmal ganz kurz nachwippen und dann sollte das eigentlich erledigt sein. Man sagt auch, es darf einmal runter und wieder rausgehen und dann sollte das Fahrwerk beruhigt sein. Ich mache noch ein bisschen mehr, dass es nochmal so ganz kurz nachwippt, aber das ist Geschmackssache. So kann man sich schon mal rantippen, daran tasten. Und wenn ihr das komplett offen habt, dann werdet ihr merken, das wippt richtig nach. Es macht boing, boing, boing. Und das soll es nicht machen. Es sollte eigentlich boing machen und vielleicht noch ein hinterher. Und dann ist man für die Orientierung ganz gut.
Genau. Bei boing, boing, boing ist die Zugstufe zu schnell. Also der Rebound zu schnell eingestellt. Dann muss man ein bisschen nach rechts drehen.
Wahrscheinlich ist er ganz offen in dem Moment. Ne?
Genau.
Dieses richtige Boing, Boing, Boing kommt aber auch, glaube ich, überwiegend bei Stahlfederdämpfern vor, oder?
Oh, weiß ich gar nicht.
Ja. Genau. Und Luftdruck, falls ihr euch fragt, warum ist das bei meinem Kumpel irgendwie so super sensibel, wippt aber trotzdem nicht. Und bei mir ist es irgendwie nicht so sensibel und wippt, obwohl ich doch die ganze Zugstufe rausgedreht habe. Reifendruck checken. Wenn es bockelig sich fährt, kann es auch sein, dass ihr mit 4 bar auf den Reifen unterwegs seid. Und das ist viel zu viel. Wir empfehlen so knapp unter 2 bar, würde ich mal sagen. Also ich fahre hinten 1,8 und vorne 1,6 oder sogar 1,4.
Was fährst du? Ich sehr ähnlich, ja. Ich fahre so, ja, schon bei einem sehr stabilen Reifen eher so 1,5 vorne, 1,7 hinten vielleicht. Mit Tubeless natürlich. Ja, wird theoretisch sogar noch ein bisschen weniger gehen. Dann wird es mir manchmal vom Fahrgefühl ein bisschen zu schwammig dann wieder. Aber du hast natürlich recht. Auch der Reifen gehört streng genommen zur Federung. Das kennt man ja ganz extrem, wer mal auf einem Fatbike gesessen hat, mit diesen 4 Zoll oder 5 Zoll breiten Reifen und dann irgendwie 0,3 bar Luftdruck und aber Stargabel und Starheck, das federt trotzdem.
Ja.
Federt ein bisschen komisch, aber funktioniert natürlich in gewisser Weise auch. Oder wer Kids hat, kennt das auch von Kinderrädern. Also die Kids sind meistens viel zu leicht für eine wirkliche Federung. Aber die profitieren dann, wenn es mal so ein bisschen schon mal so auf Schotterwegen geht, die profitieren dann einfach auch von von ein bisschen stabileren, vielleicht ein bisschen breiteren Reifen mit ganz wenig Luftdruck drin, weil das ist für die dann die Federung. Und ja, gehört alles zusammen. Man darf, das macht es natürlich auch wieder komplizierter, gerade was so ein Setup angeht, man darf am Fahrrad nie, man muss immer alles beachten. Also Reifendruck spielt eine extreme Rolle, also gerade auch der Einfluss des Reifendrucks auf die Federung und damit auch wieder auf den Luftdruck in der Federung. Das spielt alles miteinander und das muss am Ende, sollte es gut passen. Also auch da das ideale Setup herauszufahren, das ist schon auch ganz schön kompliziert. Also wenn man sich mal im Downhill-Weltcup umguckt, wie lange die Jungs und Mädels da an ihrem Fahrwerk vorm Rennen rumtüfteln, wie die nach jedem Trainingsrun auch wieder hier einen Parameter verändern, da einen Parameter verändern. Das ist immer noch nicht die Formel 1, also mit 3 Milliarden Telemetriedaten nach jeder Runde. Aber es ist nicht mehr so weit davon entfernt. Also auch da wird inzwischen Telemetrie genutzt. Da wird ganz genau geguckt, was machte das Fahrwerk jetzt in dem und dem Streckenabschnitt? Warum war ich da irgendwie 1/10 langsamer, als ich gestern war? Lag das an mir selber oder lag es daran, dass ich die Federung ein bisschen softer eingestellt habe, um 0,1 PSI oder so? Ja. Aber davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Also das sind Rennfahrer, die verdienen damit ihr Geld, die fahren um Preisgeld und die fahren natürlich auch um Ruhm und Ehre und für sich und für alle. Die haben natürlich da auch einen ganz anderen Anspruch und die fahren natürlich auch ganz anders für uns Otto Normal Mountainbiker, ob jetzt Anfänger, ob fortgeschritten oder ob schon wirklich auf hohem Niveau fahrend, kommt jeder von uns, glaube ich, mit einem soliden Grundsetup, mit einem gescheiten Reifendruck natürlich, also nein, 4 Bar sind viel zu viel. und mit einer gut eingestellten Federung, roundabout 25% Negativfederweg, Bordsteintrick, einmal boingen und so weiter und so fort. Wer das alles beherzigt, der hat eine richtig eingestellte Federung und ein richtig eingestelltes Fahrwerk und das wird dann auch wirklich gut funktionieren.
Ein hervorragendes Schlusswort. Vielen Dank dir für die Expertise in Sachen Fahrwerkstechnik, Lagerpunkten und verschiedenen Horst- und High-Pivot-Links, whatever. Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Folgt uns bitte hier auf der Seite. Könnt ihr den Podcast direkt abonnieren. Ansonsten folgt uns über Facebook, Instagram und Co. Kauft natürlich unser Heft, ganz, ganz wichtig. Wir sind das mit dem orangen Schriftzug oben drauf, Mountainbike Magazin. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr uns dazu Feedback geben wollt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail an podcast@mountainbike-magazin.de schicken. Auch falls ihr Kritik habt, nehmen wir das gerne entgegen. Natürlich nehmen wir Lob lieber entgegen. Aber auch Themen, Vorschläge haben wir immer ein offenes Ohr dafür. Ja, bleibt uns verbunden, bleibt sicher da draußen, wenn ihr die Trails jetzt im herbstlichen Jahr oder jetzt geht's ja schon Richtung Winter, unter die Stollen nehmt und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.